So, willkommen nochmal zurück, Frau Sandra Lovin von der INIT AG. Jetzt mit dem Vortrag: Sind die Frauen die Retter des Fachkräftemangels in der IT? So.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe ja heute Vormittag einen Vortrag gehalten zu einem IT-Thema, jetzt ein bisschen das Exotenthema, das weiche Thema: Frauen in der IT, Konzepte des Personalmanagements im Mittelstand, habe ich das mal genannt, weil ich denke, okay, vielen Dank. Können Sie mich jetzt besser verstehen? Weil ich denke, dass gerade für kleinere Unternehmen es ganz wichtig ist, sich damit auch mal auseinanderzusetzen, wie man eigentlich das volle Potenzial der Bewerberschaft ausnutzen kann. Dazu gehören eben auch Frauen in der IT, auch wenn sich die technischen Universitäten über die Jahre hinweg stark bemühen, immer mehr Frauen in technische Ausbildung zu bekommen, ist doch die Zahl der Absolventinnen erschreckend gering. Aber gerade im Vorfeld eines drohenden Fachkräftemangels, so er denn tatsächlich kommen sollte, was ja auch noch umstritten ist, gilt es, die Potenziale, die uns zur Verfügung stehen, und das sind eben auch unsere weiblichen Bewerberinnen, so gut zu nutzen, wie es möglich ist. Ich wollte Ihnen gern ein paar Sätze noch zum Unternehmen sagen, aus dem ich komme. Man sieht hier unser Hauptgebäude in Berlin. Wir sitzen an der Spree in Kreuzberg und sind eine E-Government-Agentur. Ich werde Sie noch ein bisschen tiefer in die Untiefen von INIT einführen, weil wir daraus nachher auch die Best Practices ableiten. Wir sind über die Jahre gewachsen von einem sehr kleinen Unternehmen zu einem Unternehmen, was jetzt so knapp 250 Mitarbeiter hat. Und im Laufe dieser Zeit haben wir uns viel Gedanken gemacht über Personalmanagement, wie können Sie unsere Mitarbeiter binden und handeln. Das würde ich gerne mit Ihnen teilen. Gegründet sind wir 95 von zwei Informatikern, die auch immer noch im Unternehmen arbeiten. Wir sind spezialisiert auf den öffentlichen Sektor, also wir machen fast nur IT-Lösungen für öffentliche Verwaltung, für Regierungen und für Regierungen und Verwaltungen im Ausland. Wir haben in 7 Standorte 250 Mitarbeiter, so ungefähr. Und da wir so einen klaren Fokus auf E-Government-Themen haben, sind wir da auch entsprechend hochgewertet in den entsprechenden Branchenrankings wie dem Hightech-Branchenranking. Das ist eine etwas verzerrte Weltkarte, die ich Ihnen zeige. Hups. Wie Sie sehen, sind wir in Deutschland mit mehreren Standorten unterwegs. Hauptsitz ist immer noch Berlin. Aber wir haben auch in Abu Dhabi, in Delhi und in Brüssel unsere Standorte, wo wir kein reines Offshore machen, sondern tatsächlich auch Projekte mit den Verwaltungen, Regierungen vor Ort. Wenn ich über Fachkräftemangel in Deutschland spreche, dann lohnt sich doch ein kurzer Blick nach Abu Dhabi und nach Delhi. Zum Beispiel Abu Dhabi mal als Beispiel nehmen, da haben wir 22, 23 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Hälfte davon ungefähr sind Frauen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten haben die sehr früh angefangen, Logiken aufzubauen, Frauen in Technikberufe reinzubekommen, sie zu unterstützen in verschiedenen Strategien, was sich jetzt zeigt. Wir haben hochausgebildete Informatikerinnen dort unten, in allen Sparten, die man sich vorstellen kann, die wirklich auch ja sehr effektiv arbeiten, hochmotiviert sind. Und deswegen war es für uns leicht, da die Belegschaft zur Hälfte auch in den reinen Technikbereichen mit Frauen zu besetzen. Das sieht in Deutschland noch deutlich anders aus. Wenn man sich die beiden Logiken hier mal anguckt, die beiden Graphen, dann sieht man, dass sich in unserer Entwicklung über die Jahre unser Umsatz immer parallel zu unserer Mitarbeiterzahl entwickelt hat. Was ein bisschen dafür ein Indikator ist, dass wir People-Business betreiben. Also wir sind eine Multiprojektfirma und wir haben keine eigene Software, die wir rausgeben. Wir leben nicht von Lizenzen oder Ähnlichem. Wir leben von der Umsetzung, von der Beratung von Projekten. Das heißt, all das Wissen, das wir haben, steckt in den Köpfen unserer Mitarbeiter drin. Wenn wir weiter wachsen wollen, müssen wir auch in unserer Mitarbeiterzahl weiter wachsen. Die Folie ausgezeichnet für Innovation habe ich nicht mitgebracht, um anzugeben, sondern um Ihnen mal zu zeigen, was für Preise wir gewonnen haben. Und die sind deswegen wichtig in diesem Kontext, weil wir eine Analyse gemacht haben bei den Kollegen, die sich bei uns beworben haben und die auch genommen worden sind, oder bei denen, die sich gegen uns entschieden haben und zu einem anderen Unternehmen gekommen sind. Wir haben die mal gefragt, wie seid ihr eigentlich auf uns gekommen? Und was fandet ihr jetzt mal auf den ersten Blick an uns gut? Was hat euch bewegt, sich bei uns zu bewerben? Und innerhalb dieser Analysen ist herausgekommen, dass das Thema Preise, also welche Preise hat eine Agentur gewonnen, womit kann man sich identifizieren, ganz hoch gewertet wurde. Also fürs Recruiting ist das kein uninteressanter Faktor, auch die Preise entsprechend zu platzieren und nach außen zu kommunizieren. Schaut man sich das Portfolio von Init an, da sind das 16 Geschäftsfelder, auf denen wir aktiv sind. Das geht los bei den Klassikern, für die man uns kennt, Regierungskommunikation, Communication with Government and NGOs. Also wir machen die großen Webseiten für Bundesministerien zum Beispiel, die Online-Kommunikation dazu. Dafür sind wir eigentlich in der Öffentlichkeit nach außen bekannt. Dazu gehören natürlich auch die Plattformen, unabhängigen Sachen wie Social-Media-Dienste, die wir anbieten. Wir haben eine eigene Redaktion, die Fachcontent herstellt für Online-Redaktionen in den Ministerien zum Beispiel. Wir haben einen Customer Service, der First-Level-Support macht bei Technikfragen. Und wir haben aber auch zwei große Entwicklungsabteilungen, die Fachanwendungen für die Verwaltung entwickeln, SOA-Plattformen entwickeln und Ähnliches. Bis hin zum Thema Operations, also wir haben ein eigenes BSI-zertifiziertes Rechenzentrum, in dem übrigens keine einzige Frau arbeitet. Das ist der schwerste zu besetzende Bereich. Bei der Analyse unserer Bewerber, was sie für uns interessiert und was ein starker Anreiz für Recruiter ist, war das zweite Thema neben Awards die Kundenlisten, die wir haben. Wenn Sie mal draufschauen, dann sieht man, dass da relativ viele Namen dabei sind, die man kennt. Wir machen zum Beispiel Online-Kommunikation für die NATO. Wir machen viele Bundesministerien, deren Namen bekannt sind. Wir machen die Extranetz für die deutschen Polizeien. Und das sind Namen, die auch bei den Bewerbern, die wieder aussteigen, also die das nach einem Jahr aufhören und nach einem halben Jahr, wenn man merkt, dass doch nicht zusammen rausgehen, Relevanz hatten, weil sie sagen konnten, ich habe in einer Agentur gearbeitet, beim Arbeitgeber gearbeitet, der aufgrund der Referenzen an sich schon einen Namen hat. So viel zum Thema Init, aber eigentlich geht es ja um das Thema Fachkräftemangel und Frauen. Wie kann ich das in Verbindung bringen und optimal nutzen? Das Thema Fachkräftemangel wird sehr kontrovers diskutiert. Die einen sagen, es ist eigentlich nur die Scheu der Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter optimal weiterzuentwickeln, auch ältere Mitarbeiter einzustellen zum Beispiel. Oder es ist ein Indikator für Lohndumping, in dem gesagt wird, okay, es sind einfach alle zu teuer, die sich in Deutschland bewerben. Oder es ist ein weiterer Indikator für Outsourcing, wir gehen dann einfach ins Ausland und produzieren nicht mehr in Deutschland. Für die anderen aber ist es der Indikator, der sich ganz einfach aus dem demografischen Wandel ergeben wird. Wir werden, wenn wir weiter so wachsen in der IT, mit den Studierenden, die wir zurzeit haben, die Bewerberlisten nicht füllen können. Ich habe eben gesagt, dass es in der IT in erster Linie um People-Business geht. Und das bestärkt sich durch viele Kommentare, die man findet. Bill Gates hat mal gesagt, nimm unsere 20 besten Leute weg und wir werden ein unwichtiges Unternehmen werden. Und Beverly Cain sagt, heute ist das wichtigste Kapital der Mitarbeiter nicht der Besitz. Exzellente Mitarbeiter geben ihm und ihrer Organisation den Wettbewerbsvorteil. Also dieser Fokus auf Mitarbeiter wächst immer mehr, gerade in mitarbeiterorganisierten Agenturen. Der Fachkräftemangel aber, und zumindest gibt es dafür Indizien, verschärft sich mehr und mehr. Der Branchenverband der IT-Unternehmen, der Bitkom, spricht von 40.000 offenen Stellen und mehr als 90.000 Stellen für Ingenieure in 2011. Der VDI geht von den Zahlen da etwas runter, aber auch nicht deutlich. Er geht von 30.000 aus und bringt ihn nochmal heraus, dass vor allem große Unternehmen als Konsequenz dazu immer mehr ihre Produktion ins Ausland verlagern, also in Nearshore- oder in Offshore-Logiken auswandern. Der VDI selber ist dann noch mal ein bisschen tiefer ins Thema reingegangen und hat analysiert, wo eigentlich der Unterschied liegt in den Lösungsstrategien damit. Und er hat herausgefunden, dass gerade kleinere oder sagen wir gerade größere Unternehmen schneller den Schritt zur Internationalisierung machen, das heißt im Ausland zu produzieren und dort Arbeitskräfte zu rekrutieren, wohingegen kleinere und mittlere Unternehmen stärker in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter setzen oder schauen, dass sie attraktive Arbeitszeitmodelle haben, die es auch für Frauen interessant machen, bei ihnen zu arbeiten. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich, wenn man sich überlegt, wenn man als kleines und mittleres Unternehmen 10 Mitarbeiter hat, überlegt man sich sehr deutlich, ob man den Weg zur Internationalisierung geht. Die Fachkräftemangelmaßnahmen sind sowohl aus arbeitspolitischer Sicht als auch aus Sicht der Arbeitgeber sehr, sehr unterschiedlich. Das geht los bei Green Cards, deren Lohnpreisniveaus gesenkt wurden, damit schneller Leute Green Cards in Deutschland bekommen können. Das geht los über ausgeklügelte Strategien von Employer Brandings für Unternehmen oder auch Preise für familienfreundliche Arbeitgeber. Aber ein wichtiger Punkt, der immer wieder in diesem Kontext genannt wird, ist die Ausschöpfung des Potenzials von Mitarbeiterinnen. Und das bezieht sich nicht nur auf das Recruiting von Mitarbeiterinnen, sondern auch um das langfristige Halten. Also zu gucken, dass Mitarbeiterinnen, wenn man sie einmal gewonnen hat, auch langfristig, auch in Phasen der Familiengründung, dem Unternehmen verbunden bleiben. Den dringenden Handlungsbedarf zeigt auch die aktuelle Statistik der Bitkom. Der Frauenanteil in der IT in Ausbildungsberufen, also diejenigen, die nachwachsen, sind derzeit ungefähr bei 12%. Und in IT-bezogenen Studiengängen liegt er dort knapp unter 20%. Was zur Folge hat, auch für die Zukunft gesehen, wird sich der Nachwuchs nicht weiter in der Konsequenz im Prozentualen ansteigen im Frauenanteil. Aber genug gejammert, so ist es. Die Frage ist, wie geht man damit um und was hat man als eigene Möglichkeiten in der Hand? Als Mittelständler eine Personalpolitik zu machen, die ihnen erlaubt, das Potenzial der weiblichen Belegschaft optimal auszunutzen. Und uns geht es so wie eigentlich jedem Unternehmen. Bei uns verlaufen wir den gesamten HR-Zyklus durch. Wir starten beim Recruiting, dann geht es darum, die Mitarbeiter zu integrieren, sie positiv durch ihre Probezeit zu bekommen und dann in einen Zyklus einzusteigen, in dem der Mitarbeiter immer wieder weitergebildet wird, in dem Ziele mit ihm vereinbart werden über das Jahr, in dem analysiert wird, wie seine Karrierepfade verlaufen könnten und schlussendlich dann auch, wenn es so sein sollte, einen sauberen Exit zu planen, das heißt ein Ausstiegsszenario, das die Tür nach hinten offen lässt. Es ist oft so, dass Mitarbeiter nach ein paar Jahren, wenn sie Karriere woanders gemacht haben, nochmal zurück ins Unternehmen kommen, was immer das optimale Szenario ist und anzustrebende Szenario ist für ein Unternehmen. Schaut man sich den Prozess des Recruitings und Employer Brandings mal genauer an, dann gibt es ein paar wichtige Hinweise, wie man Frauenquoten und Bewerberquoten nach oben treiben kann. Das Schwierigste ist immer, die passenden Adressaten zu finden. Viele Unternehmen befinden sich inzwischen auf den sozialen Plattformen wie Xing, LinkedIn oder Facebook, um dort ihr Unternehmen vorzustellen und Bewerber zu finden. Xing ist inzwischen vollkommen gehijackt von Personalentwicklern. Das ist komplett in deren Hand. Da muss man schon viel tun, um noch aufzufallen als Unternehmen. Bei LinkedIn ist es etwas einfacher und Facebook ist eigentlich keine klassische Seite, um Recruiting darüber zu machen. Trotzdem gehen immer mehr Unternehmen auch auf diese Seiten drauf und versuchen dort, sich ganz ab vom Fachlichen das Gesicht eines menschlichen Arbeitgebers zu geben. Also tiefe Einblicke zu geben in die Arbeitsprozesse. Welche Menschen arbeiten eigentlich bei uns? Interviews mit denen zuzulassen, Videos von Arbeitstätigkeiten dort zu zeigen, um eben den Blick ins Unternehmen reinzugeben, wofür sich Facebook eigentlich ganz, ganz gut eignet, um das mit wenig Aufwand auch nach vorne zu treiben. Testimonials für die Vereinbarkeit von Familie, von Beruf ist ein weiterer Schritt, der wichtig ist, um Glaubhaftigkeit in diesem Prozess zu bekommen. Das Beste, was Ihnen passieren kann, ist, dass Sie weibliche Führungskräfte bei sich im Unternehmen haben, dass Sie weibliche IT-Verantwortliche oder Programmiererinnen bei Ihnen haben, die davon sprechen, wie das Arbeiten in Ihrem Unternehmen ist und glaubhaft als Testimonial auch nach außen sich zeigen. Das machen wir sehr, sehr oft. Wir sind zum Beispiel auf vielen Recruiting-Tagen oder wir laden auch Hochschulen zu uns ein, die Exkursionen bei uns machen. Und wenn wir sowas tun, dann gucken wir immer, dass wir Frauen auch speziell in den Testimonials dabei haben, dass die Fragen an die gestellt werden können, weil wir gemerkt haben, dass Frauen gerne auch genau diese Fragen an Frauen stellen. und die Glaubwürdigkeit darüber stärker wird. Früh ansetzen ist ein weiteres Thema beim Recruiting. Wir engagieren uns zum Beispiel bei so Themen wie Girls Day oder wir haben Schülerpraktikanten bei uns und Schülerinnenpraktikanten bei uns. Das klingt so ein bisschen absurd für ein IT-Unternehmen, wenn die in der 10. Klasse sind. Das dauert ja noch ein bisschen, bis sie dann mal tatsächlich ausgebildete Informatiker sind. Aber früh übt sich und wir haben gemerkt, dass das nicht nur auf der einen Seite was bringt, um eben schon früh den Kontakt zum Nachwuchs zu halten, sondern auch, dass es den Units und den Teams bei uns Spaß macht, Schülerpraktikanten zu haben, weil die einfach unheimlich viel Leben auch in Arbeitsprozesse reinkommen und zum Teil sehr kluge Fragen stellen in eingefrorenen oder stockenden Prozessen, die dahinter sind. Hat man jetzt erstmal die Mitarbeiter rekrutiert, geht es natürlich darum, die Mitarbeiter zu binden. Also wenn man so viel Arbeit, Geld und Zeit ins Recruiting reinsteckt, schlussendlich dann sich gemeinsam dafür entschließt, einen Vertrag einzugehen, dann ist nichts schlimmer, als wenn diese Konstellation früh, schnell und unnötig wieder aufbricht. Und ein Grund, der oft genannt wird, wenn man die Studien liest, warum Frauen aus dem Berufsleben aussteigen, ist die nicht vorhandene Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was meist die Arbeitszeitmodelle oder als einen Aspekt die Arbeitszeitmodelle angeht. Deswegen sollte man hier besonders auf die Flexibilität achten. Das ist zum Beispiel die Kernzeitreduktion. Also wir haben das ganz konsequent gemacht, unsere Kernzeiten so zusammengeschrumpft, dass Kita-Zeiten damit abgedeckt sind. Ja, dass Frauen die Möglichkeit haben, morgens die Kinder zur Kita zu bringen, Väter natürlich genauso. Und sie dafür nicht extra tricksen müssen, sondern dass einfach die Kernzeiten ein bisschen reduziert sind in dem Ding. Wir haben Sabbatical-Logiken eingeführt, insbesondere auch, das war die Motivation dahinter, um Kita-Eingewöhnungszeiten oder Schuleingewöhnungszeiten oder irgendwelche Unwägbarkeiten relativ entspannt mit einem Auszeit von 3, 6 oder 9 Monaten ausgleichen zu können. Wir legen viel Wert darauf, und das kann ich nur empfehlen, weil das total oft vergessen wird, obwohl es so ein einfaches Mittel ist, während der Elternzeit und während der Phase der Elternzeit weiterhin Kontakt zu den Frauen zu halten. Also nicht zu sagen, okay, die steigen jetzt aus für 1, 2, 3 Jahre und danach muss man mühsam gucken, wie man sie wieder integriert, sondern sie in alle Unternehmensprozesse langfristig einzubinden. Also zu gucken, dass sie die Newsletter weiterhalten, dass sie zu den Firmenfeiern kommen, dass sie informiert werden über Weiterbildungsmöglichkeiten oder dass sie, was auch noch eine Möglichkeit ist, Projekte machen in Teilzeit, während sie noch in der Elternzeit sind. Ein weiteres Aspekt ist zum Beispiel sämtliche internen Sitzungen, die als Standardsitzungen wie Jofixes zum Beispiel angesetzt sind, in den Vormittag zu legen. Auch das haben wir vor ein paar Jahren konsequent durchgezogen, damit alle Frauen, die mittags gehen, um ihre Kinder aus der Kita abzuholen oder Ähnliches, mit Sicherheit die wichtigsten Standardsitzungen nicht verpassen. Homeoffice-Regelungen gehören auch mal zur Flexibilisierung der Arbeitszeit mit dazu. Und, das sagte ich eben schon, Weiterbildung und Teilen von Projekten während der Elternzeit. Wir sind Kooperationen eingegangen mit Kitas oder mit einer Kita, um ganz genau zu sein, für Notfallzeiten. Da können Eltern ihre Kinder hinbringen, wenn es Kita-Schließzeiten gibt, wenn sie Überstunden machen oder Ähnliches. Das ist für die kostenfrei, also das ist eine... Ja, muss man sich einmal darauf verständigen, welche Zeiten das ungefähr sind, wie viele Kinder das ungefähr sind. Das ist nicht so kostenintensiv fürs Unternehmen, schafft aber unheimlich viel Flexibilität für die Frauen, für die Arbeitnehmerinnen, auch mal eine Stunde länger zu arbeiten oder wenn ein Termin oder wenn ein Flieger später kommt, dann nicht komplett unter Druck zu geraten. Wir haben bei Init ein Rollenmodell, also es gibt so ein Entwicklungsmodell, wie man eigentlich bei uns einsteigt und dann sich weiterentwickelt. Das fängt an bei Praktika, Werkstudenten, Trainees, wenn es jetzt ins Onboarding geht, wie man sich kennenlernt und teilt sich dann auf in eine klassische Fachkarriere, also vom Junior zum Senior zum Principal oder wenn man in die Managementkarriere geht, also in die Personalführung und nicht in die Fachkarriere, dann kann man bei uns Unitleiter oder Abteilungsleiter werden. Und diese Karrierestufen, dieses Career-Building haben wir auch wiederum mit speziellen Maßnahmen wovon viele speziell für Frauen ausgelegt sind, unterstützt. Wir nutzen das Mentorenprogramm der Europäischen Akademie für Frauen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist ein sehr gutes Programm, was Frauen in der Vorbereitung von Führungsaufgaben unterstützt. Auch sehr, nicht besonders kostenintensiv, bis auf die Zeitaufwände, die dahinter stehen, auf beiden Seiten, auf der Mentorenseite und der Arbeitnehmerseite. Wir haben uns dazu bekannt, dass alle Rollen offen stehen für Frauen. Also wir haben uns selber keine Quoten gesetzt, zum Beispiel für Führungsaufgaben, aber wir haben immer in dem ganzen Thema Succession Management, also wer wird eigentlich der Nachfolger vom nächsten Abteilungsleiter und Ähnlichem, darauf geachtet, dass da ein gesunder Mix auch entsteht. Das führt dazu, dass wir eine Frauenquote in Führungspositionen von 20% haben. Das ist jetzt nicht die 50%, aber es ist schon kein so schlechter Wert für ein IT-Unternehmen. Und um das noch zu untermauern, haben wir die Gleichstellung als Ziel in Unternehmensleitbild und auch in unser Führungsleitbild eingebracht. Leitbilder sind ja immer schnell geschrieben und werden dann nicht gelebt. Das ist so ein bisschen die Krux bei den Leitbildern, aber in der Auseinandersetzung, wenn man das in einem partizipativen Prozess wirklich erarbeitet mit den Mitarbeitern und sie auch fragt, nach welchen Regeln wollen wir uns gemeinsam ausrichten und auch nach welchen Regeln wollen wir uns unsere Führung gestalten, dann ist das Thema Gleichstellung, das explizit nochmal zu verschriftlichen und auch mit Maßnahmen zu hinterlegen, einer der Kernschlüsselerfolgsfaktoren, wie es gibt. Das Ganze endet da drin in einer, glaube ich, ganz guten Quote, was die Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter angeht. Also sind viele, die mehr als 7 Jahre bei uns sind, die meisten 1 bis 3 Jahre und in einer Gesamtfrauenquote von 30% quer übers Unternehmen. Bei den ganz harten IT-Themen sind es 20%, in Führungspositionen ebenso. Und wenn man jetzt so in Operations-Themen reingeht, dann liegt das leider immer bei 0%. Da können wir machen, was wir wollen. Wir finden keine weiblichen Systemadministratoren, die tatsächlich Rechenzentrumsleistungen weitergeben. Was mich so ein bisschen zu meiner Schlussthese führt oder von den Erfahrungswerten, die ich darin gesammelt habe. Von der Frauenförderung profitieren alle. Ganz, ganz viele Maßnahmen, die wir eingeführt haben, wie flexiblere Arbeitszeiten, wie Sabbaticals, wie Kernzeitreduktion, wie die Auseinandersetzung mit unseren Werten in Leitbildern und so, haben natürlich nicht nur den Frauen geholfen, sondern haben uns geholfen, eine bessere Balance von Arbeit, Work-Life-Balance einfach hinzubekommen, was natürlich auch die Väter einigermaßen entspannt und deswegen dazu führt, dass die Mitarbeiter das als positiven Indikator sehen, was wir in Umfragen, in Mitarbeiterumfragen uns auch immer wieder haben bestätigen lassen. Ja, das war's. Wenn Sie noch Fragen haben, dann gerne.
Super. Würden Sie denn die gleichen, Förderungsmaßnahmen auch Männern in Elternzeit und sowas zukommen lassen? Ist das, oder gibt's das überhaupt in Ihrem Unternehmen?
Also die Männer machen bei uns ganz von selbst Karriere.
Aber wenn jetzt ein Mann sich entschließen würde, er würde Elternzeit nehmen wollen, was ja auch möglich wäre. Erstens tritt das tatsächlich auf und zweitens...
Das tritt sehr, sehr häufig auf, ja.
Und es wird dann aber auch genauso gehandhabt natürlich.
Ja, bei uns machen auch Vorstände Elternzeit.
Sie haben sich ja ziemlich viel auf akademische Fachkräfte spezialisiert. Mhm. Gilt das auch alles für... IT-Fachkräfte aus den Ausbildungsberufen?
Also wir haben auch gerade aus dem dualen Studiengang und in Ausbildungsberufen haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Da haben wir einfach nicht so viele Stellen. Ja? Also unser Schwerpunkt liegt deutlich im akademischen Bereich und unser Bedarf liegt da auch deutlich. Aber auch wir bilden auch selber aus. Also wir sind auch ein Ausbildungsbetrieb, allerdings in einer kleineren Anzahl.
Mhm. So, noch jemand eine Frage? Gut, danke sehr, Frau Lovin.
Dankeschön.